Abendere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer, auch wenn es draußen 40 Grad hat. Und Sebastian Böhm, bist du eigentlich nackt oder oben ohne oder was ist das da? Das ist ein Tanktop und die Tank, die Spaghetti-Träger-Dinger sind nicht sichtbar oder was ist das da bei dir?
Das ist ein BH. Ich habe einen blauen BH an und sonst aber nichts.
Bissl Hockey, ne?
Ja, genau.
Der war gut.
Wer hat denn diesen riesen Gag gemacht, Christoph?
Ich glaube, das war der Bernd Schwickerath für die schlechten Witze hier zuständig. Hi.
Abend.
12:56, da wird es beim Schwickerath schon wieder dunkel.
Stimmt. Nee, normal steht er dann auf.
Also auch bei diesem...
Er ist heute in der Kuranlage, so sieht es aus.
Ja, schön.
bist du auf Kur, Bernd?
Ja, absolut.
Ja, wenn die Eishockey vorbei ist, ne, immer schön auf Kur, drei Monate und dann geht's.
Erstmal entschlacken.
Ja.
Und jetzt noch hier.
Grüße an alle.
Schön. Ja, gerne. Was trinkst du, Sebastian? Was ist das hier für ein Energy, sonst was, Drink?
Wasser? Das ist ein Original Bitter Lemon.
Wohlbekomm's.
Ja, danke.
Letzte Woche haben wir uns so mal zusammengesetzt, auch natürlich virtuell, und haben so besprochen, was wir die nächsten Wochen und Monate und Jahre tun werden. Ja, es geht natürlich jetzt erstmal um die Zeit, bis dann wieder in der DL zum Beispiel Eishockey gespielt wird. Aber ich glaube, wir sind auf den Trichter gekommen, dass wir eigentlich fast durchsenden können. Sebastian, ihr habt enorm viele gute Ideen gehabt. Die kann man, glaube ich, gar nicht in einer Sommerpause alle umsetzen.
Das werden wir natürlich auch nicht schaffen, aber wie das immer so ist, wann haben wir geredet? Am Donnerstag fand ich alles super. Und am Freitag habe ich gedacht, was für ein Scheiß, warum haben wir denn einfach Pause gemacht? Aber naja, jetzt ist schon soweit. Alles geplant. Ihr habt ja die Interviewpartner und so, ist alles klar, oder? Ihr habt alles schon festgemacht?
Ja, genau.
Alle Interviews schon geführt.
Ja, okay. Ja, gut. Ja, dann
geht ziehen wir es durch. Mit Gretzky geht's los und dann steigert sich schon langsam. Ja,
genau, dann muss noch was drüber kommen. Was wäre, halt, um mal mit einer Frage anzufangen, was wäre ein Interview, das ihr unglaublich gern führen würdet, aber unglaublich Angst davor hättet?
Im Eishockey meinst du?
Ja.
Also ich glaube, ich würde gern mal über all die Sachen, die da so in den letzten Jahrzehnten so aus unserer Sicht schiefgelaufen sind, mit Gary Bettman reden, aber dann, da das natürlich dann nicht in meiner Heimatsprache wäre, also klar kann ich ein paar englische Sätze formulieren, aber eine richtige Diskussion mit Gary Bettman traue ich mir, glaube ich, nicht zu. Ich glaube, der würde mich vernichten.
Ich würde gern eins führen mit einem Spieler oder einem Spieler aus den 90er Jahren, und aber komplett offen alles, was da gelaufen ist. Auf dem Eis, in der Kabine, in irgendwelchen Kuverts, alles komplett offen. Das fände ich interessant. Welcher Spieler das ist, keine Ahnung. Aber was da so, ja, was so hinter den Kulissen läuft, das wäre, glaube ich, mal interessant.
Mhm. Die Frage war ja, vor was du Angst hast und nicht, was du gern machen würdest.
Also Angst. Hätte ich auch Angst davor, dann, was da alles rauskommt. Ja, hätte ich Angst davor, wahrscheinlich, dass ich danach Eishockey nicht mehr mag.
Genau, das ist vor der Veröffentlichung hättest du Angst. Ich würde gerne Jaromir Jagr. Eine Stunde Jaromir Jagr.
Und wie ich gerade las, spielt Ingolstadt ein Testspiel gegen Kladno. Kannst du ja hinfahren nach Ingolstadt, ist ja nicht so weit weg von dir.
Das stimmt. Das ist in Ingolstadt oder was?
Zumindest habe ich gerade bei Twitter noch mit einem Auge gesehen, dass die gegen Kladno ein Testspiel machen.
Okay, gut. Ja, fahre ich hin. Gut. Ja, ist das auch schon geklärt. Danke.
Gerne. Es ist dann im August dann das zweite, oder? Das Interview. Also Gretzky, Jagr, und wie geht es dann weiter?
Ja, dann haben wir noch so. René Fasel und Lukaschenko zusammen, genau. Doppelinterview.
Genau, und du nimmst dir halt irgendeinen random 90er-Jahre-Spieler, der dir dann halt irgendwas erzählt.
Genau.
Ja, prima.
Drei Stunden, die ungeschönte Wahrheit.
Sven Zywica vielleicht, fällt mir einfach ein. So.
Auch der Erste, der mir einfallen würde für sowas.
Ja, genau. Den habe ich tätowiert.
Also, wir sprechen natürlich jetzt, wo wir tatsächlich noch Eishockey haben, das gespielt wird, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt noch die NHL Playoffs. Wir haben dann natürlich Expansion Draft, wir haben den echten Draft in der NHL. Wir haben eine Weltmeisterschaft, die noch ansteht im August, und dann im September geht es schon weiter mit DL, zwischenzeitlich Champions Hockey League und. Also es gibt ja eigentlich auch dann aktuelle Dinge zu besprechen. Deswegen haben wir gesagt, auf jeden Fall jetzt heute mal ein bisschen NHL, und dann haben wir ja auf Twitter aufgerufen, Ask Us Everything. Wir haben Anything. Ask Us Anything heißt es genau. Wir haben jetzt 10 Fragen mal rausgenommen und heben uns die anderen auf. Die kann man dann immer mal wieder bringen. Also ist nicht so, dass wir die jetzt völlig ignorieren, sondern wenn wir jetzt alle genommen hätten, dann könnten wir nicht über die NHL sprechen, und das wollen wir ja. Denn Es laufen die, und jetzt Bernd, darfst du es sagen, was läuft gerade in der NHL? Wie heißt die Runde?
Das, was jedes Jahr läuft, was von dir aber ignoriert wird, nämlich das Halbfinale.
Ich finde es, wenn das schon Conference Finals heißt und du auf Deutsch auch das Conference Finale sagen kannst, dann natürlich kannst du Halbfinale sagen, aber warum weichst du dann von dem? Egal. Auf jeden Fall, dieses Jahr ist es ja wirklich
ein Halbfinale. Weil es um den Stanley Cup geht. Es geht ja nicht darum, wer Conference Champion wird. Das interessiert ja gar keinen. Es geht darum, wer den Stanley Cup gewinnt, und für den Stanley Cup ist es das Halbfinale.
Ja, und dieses Jahr ist es doch ohnehin dazu, oder?
Ja, dieses Jahr sowieso, ja.
Aber fängst du damit mit Achtelfinale auch schon an? Oder wie ist deine? Sagst du am Anfang
Achtelfinale? Da kann man noch erste Runde sagen.
Ja, okay. Erste Runde, zweite Runde.
Würde aber auch Achtelfinale gehen.
Erste Runde, zweite Runde, Halbfinale, Finale, wie man es halt eben so, genau.
Ja, oder halt Viertelfinale dann. Also da bin ich flexibel.
Okay, auf jeden Fall, egal.
Hauptsache, man nennt nicht die vorletzte Runde Finale, das ist mir wichtig.
Genau, Conference-Finale, sagt man ja. Zwei laufen ja davon. Tampa Bay Lightning gegen New York Islanders, jetzt hätte ich fast gesagt im Osten, ist ja aber dieses Jahr gar nicht so, dass es eine Conference, es gibt deswegen auch kein Conference-Finale, sondern Halbfinale. Und im anderen die Vegas Golden Knights, die gegen die Montreal Canadiens spielen. Eigentlich auch Osten. Also so normalerweise dreimal Osten, einmal Westen. Es steht jeweils 1-1. Bernd, so grundsätzlich mal, du findest, glaube ich, alle vier Teams, die da jetzt im Halbfinale stehen, ziemlich geil, oder?
Ich mag alle. Ich liebe alle, die dabei sind. Ja, definitiv.
Stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Hört ihr es raus? Das stimmt gar nicht. Warum? Warum findest du die alle nicht so geil? Welches Team soll Stanley Cup-Sieger werden von den vier?
Also aus romantischer Sicht natürlich die Montreal Canadiens, aus sportlicher Sicht die Tampa Bay Lightning.
Und dann gäbe es ja noch zwei.
Dann gäbe es noch zwei. Die Islanders wäre natürlich auch witzig, weil ich meine, wenn wir sehen, was da so stimmungstechnisch abgeht, in der alten Halle da auf Long Island, dann würde man sich wünschen, dass es noch ein bisschen länger dauert und vielleicht sogar die ganz großen Finalspiele dann da noch steigen. Ja, aber ich finde halt, Tampa ist die beste Mannschaft, und habe ich ja schon mal gesagt, ich stehe halt drauf, wenn die beste Mannschaft auch gewinnt. Also wenn sie es verdient hat, jetzt nicht, dass sie dahin gepfiffen wird oder so, sondern wenn die beste Mannschaft das beste Eishockey spielt, dann soll sie am Ende auch gewinnen.
Wie Herr Vegas so jetzt komplett ausspart. Sensationell. Sensationell.
Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann die halt nicht leiden. Das ist halt so. Das ist vielleicht noch der 2018er, die 2018er Nachwehen, als die ja direkt ins Finale gestürmt sind und alle die so abgehypt haben und meine Capitals natürlich gegen im Finale standen und wieder so getan würde, als würde die da gut gegen böse spielen, was eine völlig absurde Erzählung war. Und ja, das hängt mir noch nach, muss ich sagen.
Ich finde ja, also es gab ja auch, bevor dieses Halbfinale startete, gab es ja, glaube ich, war ein Tweet oder was weiß ich, einmal die letzten vier Teams, die mit drin sind. Tampa Bay deutlich über dem Cap, weil jetzt Kucherov halt mit dabei ist und spielt, als wäre er nie weg gewesen, also sicherlich einer der dominantesten Spieler dieser Playoffs ist, aber halt dadurch, dass das Cap dann in den Playoffs wieder nicht zählt oder das Salary Cap, dann jetzt, ja, Tampa zu viel zahlt eigentlich für die Mannschaft. Punkt 1. Montreal Canadiens eigentlich zumindest in der Offensive oder auch in der Verteidigung eine Mannschaft ohne so richtigen Superstar. New York Islanders nur defensiv. Und Vegas, ja, erst 4-5 Jahre in der Liga. Also was wollen wir mit diesem Halbfinale? Ich muss trotzdem sagen, Sebastian, ich finde es eigentlich bis jetzt ganz, ganz interessant, gerade wenn wir mit der Tampa gegen Islanders Serie anfangen. Ich finde immer ganz cool, wenn du eben so zwei verschiedene Philosophien hast. Klar, Tampa eher übers spielerische Puckbesitz, vielleicht mehr Kombinationen, Islanders defensiv sehr gut, geradlinig, schnell umschalten. Ja, und dann schaust du das an und siehst dann im ersten Spiel, oh, da funktioniert das eine ganz gut. Und dann siehst du im zweiten Spiel, oh, da funktioniert das andere ganz gut. Und dann, ja, kann sich so eine Serie, finde ich sehr interessant entwickeln.
Ja, also stimme ich dir zu 100% zu, was ich total spannend finde, und um mal wieder unseren Partner-Podcast hervorzuheben, Pucksoup, ich weiß nicht, ob ihr die aktuelle Folge, also ich meine, das sind ja diejenigen, die sich sehr an uns orientieren und viel von uns abschauen, die sich so ein bisschen auch als das nordamerikanische Bissl-Hockey halt irgendwie versuchen zu etablieren, was ich absolut okay finde, macht es ruhig weiter, Greg, kein Problem. Und wie die sich in der aktuellen Folge wirklich darüber gestritten haben, wie man denn eigentlich solche Serien jetzt dann interpretiert, also wo denn der Erfolg herkommt, ja, ob das, ob du erst gegen die Adversity, also wie jetzt Colorado und Tampa ja auch und die Capitals und die Maple Leafs vielleicht auch irgendwann mal so in 20, 30 Jahren, also wie viele Rückschläge du erst verdauen musst, um dann als Mannschaft dran zu wachsen, um dann irgendwann doch bereit zu sein, Stanley Cup Sieger zu werden, oder ob es im Endeffekt halt einfach nur irgendwie um Kleinigkeiten werden und im Prinzip um Glück geht und die Erkenntnisse, die man dann eben immer aus solchen Serien dann gewinnt. Ich meine, da sind wir ja nur ein wirklich kleines Licht, aber in Nordamerika wird da ja wirklich stundenlang über solche Dinge debattiert und dann hast du halt jetzt einfach zwei Mannschaften. Also die Islanders sind jetzt nun überhaupt keine Überraschung, dass die da sind, aber es kann ja immer noch keiner was damit anfangen, so wirklich, was ich tatsächlich nicht nachvollziehen kann, weil ich schaue denen eigentlich ganz gern zu und ich mag es auch, dass die einfach so viele Spieler dabei haben, die jetzt ja auch nicht zum ersten Mal einfach dann produzieren, wenn es wirklich zählt. Und das finde ich total faszinierend. Und weil du mit der Serie angefangen hast, zur zweiten hätte ich auch noch was zu sagen. Aber was dieser Kutscherow macht, und über den Salary Cap und den Sinn und den Unsinn können wir auch noch mal kurz reden. Aber also diese zwei Vorlagen in dem letzten Spiel, unfassbar. Unfassbar. Also ich meine, natürlich hat man sowas alles schon mal gesehen, aber in dieser Qualität, in diesem fortgeschrittenen Stadion, gut, er ist total frisch. Und was er da einmal hinter dem Tor veranstaltet hat und wie spontan er so eine Idee hatte dann, also sowas wird ja gerne mal vorbereitet, wo du dann den Puck schon mitnimmst und wie er das aber in dieser Szene dann gemacht hat auf Braden Point, also ist wirklich sensationell, das ist einfach auf einem Niveau, wie es nur ganz, ganz wenige Spieler haben und bei dem zweiten Tor, wo er dann eben von allein da ins Drittel reinfährt und dann Zeit gewinnt, indem er noch zwei Drehungen macht und dann halt den Mann freispielt, das ist schon ganz großartig, weil es ja ganz oft so ist, dass ja gegen Ende von solchen Playoffs oder je weiter die halt fortgeschritten sind, dann das Niveau oder das Spektakel so ein bisschen abnimmt und das Ganze halt dann ein fürchterlicher Grind wird. Das kann man ja bei Kutscherow nun überhaupt nicht sagen.
Also Kutscherow finde ich so krass, dass es alles so lässig aussieht. Ne? Also der wirkt nie so sonderlich angestrengt. Also jetzt auch nicht nach dem Motto, mir ist ja alles egal, das wäre jetzt auch zu viel, aber der wirkt so entspannt und so elegant und dann hier noch ein Kreisel und hier noch ein Pässchen hinterm Rücken und sowas. Ne? Also es ist einfach unglaublich. Ja, und weil im Kasten ist, dass der immer Pässe spielt, die man nicht erwartet. Also wenn man viel Eishockey guckt, dann hat man ja oft schon so, denkt man ja so manchmal so ein bisschen so zwei Pässe weiter und weiß so, ah, okay, jetzt kommt der nächste Pass dahin und dann kommt der Pass aber eben nicht dahin, wo man erwartet hat, sondern ganz woanders, wo zu einem der frei steht, den man gar nicht gesehen hat. Gut, was vielleicht auch am Ausschnitt des Fernsehbilds liegt, aber ja, also ich glaube, Kutscherow kann man fast als den besten Flügelstürmer der Welt mittlerweile bezeichnen. Ne? Es ist unglaublich, was der leistet.
Ja, Sebastian, du hast ja gesagt, sowas hat man alle schon mal gesehen. Ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen, in dieser Kombination, also dieses Lässige und dann klar, super Skating, Ideenreichtum, Raffinesse und auch irgendwie die Art, wie der die Pässe spielt alleine, irgendwie so, zwar richtig, also das sieht, also wenn ein anderer Spieler den Schläger so bewegt, dann geht der Pass 2 Meter, aber bei dem kommt er trotzdem halt genau aufs Tape und in der Kombination, ich weiß gar nicht, ob es da so viele große Vergleichsgrößen gibt für Kutscherow, also ich finde den schon ziemlich einzigartig, also macht ja, einfach brutal stimmt. Bock, auch dieser ganzen Reihe mit Point und mit Palat jetzt wieder einfach zuzuschauen, weil Braden Point, der hat jetzt 5 Spiele in Folge ein Tor geschossen und ja, hat früher noch gesagt bekommen, du bist zu klein, haut nicht hin. Eh so ein Thema jetzt in dieser Finalserie, wenn man sich Point anschaut und Pajot, die sind ja beide nicht die allergrößten, aber wie die auch einfach durch, ja, erstens natürlich schon dadurch, dass sie einfach gut auf dem Schlittschuh stehen, aber andererseits auch dadurch, dass sie intelligent sind und wissen, was sie machen müssen, wie die trotzdem halt dann sich gegen 1,90, 1,95 Typen trotzdem durchsetzen an der Bande, finde ich einfach geil. Also mir gefällt die ganze Reihe auch sehr, sehr gut. Kann aber, wie du gesagt hast, Sebastian, auch der Spielweise der Islanders echt was abgewöhnen, weil jeder weiß es ja, dass sie dann oft den Pass nach vorne spielen an die gegnerische blaue Linie und dass da einer noch so halb schon im gegnerischen Drittel nochmal mit einer Drehung oder so schon steht und losstartet und trotzdem kriegt es der Gegner halt doch nicht komplett verteidigt oder vertändelt da mal, welches Spiel war das? Ich glaube, das erste dann, wo Stamkos 2-mal die Scheibe nicht tief spielt, das weißt du alles. Ja, pack deep. Aber du machst es halt dann trotzdem nicht, auch wenn du ein Weltklasse-Spieler bist und die Islanders bestrafen es dann.
Also ich finde ehrlich gesagt die Islanders gar nicht so langweilig, muss ich sagen. Also ich habe irgendwo eine Zahl gelesen oder gehört, im ersten Spiel, was die ja in Tampa Bay 2-1 gewonnen haben, da hatten die 9-0 Rush Chances, also mal ganz grob übersetzt mit Konterchancen. Das heißt, die Islanders haben in einem kompletten Spiel nicht einen Konter zugelassen von Tampa, haben selbst aber 9 Stück gefahren. Das heißt, sie sind 9-mal richtig mit Tempo übers Eis gekracht und ich finde, also man muss sagen, Islanders sind ein bisschen langweilig, wenn sie mit 2 Toren führen, weil dann machen sie wirklich komplett hinten dicht und dann ist das nicht mehr viel. Aber ich finde, bis das passiert oder wenn es unentschieden steht oder wenn sie sogar zurückliegen, ich finde, dann sind die gar nicht so fies mauertaktikmäßig unterwegs.
Ja, und weil wir von Kucherov und Point so schwärmen, die haben ja da auch einen, dem man gern zuschaut. Also mit dieser Shiftiness und dieser Beweglichkeit und diesen Dingen, die Matt Barzal sieht, die andere nicht sehen. Also so vom Skating her ist es auch schon wirklich herausragend. Und also ich schaue dem gern zu und dann finde ich auch, dass sie immer wieder sehr, sehr schöne Tore herausspielen. Und dann steht halt irgendwann immer so dieser Nelson da und der drückt es dann noch rüber. Also ich kann das auch nicht nachvollziehen, aber habe natürlich jetzt von den 82, nicht so weit, so viel waren es gar nicht, aber von den Saisonspielen der Islanders jetzt auch nicht jedes komplett gesehen. Muss ich auch mal zugeben an der Stelle.
Ja, weil also die Spielertypen sind in der Offensive, das ist Barzal natürlich, aber das ist dann Bailey auch noch und Beauvillier und so, die können ja auch schon was an der Scheibe. Und dann hast du halt diese vierte Reihe, die ich schon sehr faszinierend finde. Großartig, die auch, ja, dann genau einfach zum ersten Puckdrop kommt natürlich die Reihe mit Cizikas, Martin und Clutterbuck. Und dann weißt du, es dauert 4 Sekunden ungefähr, bis der erste an der Bande pappt, aber höchstens. Und dann ist es aber auch eine Reihe, die ja schon so ein bisschen Eishockey spielen kann im Vergleich zu den anderen vierten Reihen. Auch so, was Bezahlung anbelangt. Ja, normalerweise stellst du dann in die vierte Reihe ein Center, der kriegt vielleicht noch so 1,3 Millionen. Dann hast du einen Rookie auf der einen Seite, der vielleicht groß ist und schnell ist und vielleicht später auch mal in der ersten, zweiten Reihe spielt. Aber jetzt muss er sich erstmal so hocharbeiten aus der vierten Reihe raus. Und dann hast du noch so einen, ja, so einen 32-Jährigen, der noch für 900.000 oder 1 Million spielt. Aber die kriegen ja richtig Geld. Aber sind es, finde ich, auch wert.
Ja, ich finde auch, mal fernab vom Sportlichen, bei denen merkst du auch immer dieses Psychologische, ne? Sobald die aufs Eis kommen, also gerade bei Heimspielen, finde ich, die kommen aufs Eis und irgendwie, wenn dann dieser erste Check kommt oder wenn die dann den Puck vorne festmachen, die Halle ist sofort da. Und ich glaube, das kann man von außen, also ich kann zumindest nicht so wirklich nachvollziehen, aber ich glaube wirklich, dass das so der Mannschaft total was bringt, weil du eben nicht nur eine vierte Reihe hast, die dafür zuständig ist, ein bisschen Zeit zu überbrücken, bis die anderen wieder fit sind und spielen können, sondern weil die selber auch total viel fürs Spiel machen.
Ja. Und bei der anderen Serie müssen wir über die Torhüter reden. Finde ich, macht man echt selten, dass man über das Spektakel redet, das Torhüter manchmal veranstalten. In dem Fall ist es aber wirklich unfassbar. Also ich meine, jeder hat dieses Tor, das Shea Theodore vorbereitet hat, mit diesem Fake gesehen. Und wenn man sich die ganzen Tore nochmal anschaut aus diesem ersten Spiel, sieht man, wie unglaublich hart beide Mannschaften dafür arbeiten müssen, Fleury und Price zu überwinden. Also wie wahnsinnig schwierig das ist, gegen die wirklich einfach in gute Positionen zu kommen. Und dazu war dieses Tor von Shea Theodore vorbereitet oder diese Queen aller Fakes, also das ist ja keine Mutter, sondern das war ja wirklich auf, also habe ich auch so noch nie gesehen. Und wenn du dann überlegst, dass Price ja geht ganz aggressiv drauf, fällt auf den Fake rein und ist aber dann immer noch in der Lage, wirklich diesen Desperation Save dann zu machen, also klappt dann nicht, aber er kommt ja fast auch noch rüber. Es ist einfach unfassbar, wie schwer Price und Fleury es den Leuten da machen, wirklich Tore zu schießen. Das fasziniert mich selten, aber in der Serie finde ich es fantastisch, welche zwei Ausnahmetorhüter da aufeinandertreffen.
Ein wunderbarer Übergang zu meiner Beobachtung, die ich gemacht habe. Also ich habe zwei Sachen gehört, die habt ihr wahrscheinlich auch alle gehört und gelesen, aber ich bin der sie zusammenfügt, wisst ihr? Aha. Also der eine Gedanke war ja der, dass von den, das haben wir ja glaube ich auch schon mal erwähnt, dass von den 15 bestbezahlten Feldspielern in dieser Saison kein einziger mehr im Wettbewerb ist. Und der andere Gedanke, den ich woanders gehört habe und den ich jetzt dagegen stelle, ist, von den Top 4 Goalies, die, was die Bezahlung angeht, sind 3 noch dabei. Und wenn wir es sogar ein bisschen weiter fassen, gucken wir uns mal die Top 6 Teams an, die Geld ausgeben für ihr Goalie-Gespann. Das sind Montreal, Florida, Vegas, Tampa, Boston, Winnipeg. Alle waren in den Playoffs, 5 davon in der zweiten Runde. 3 der Top 4 sind jetzt im Halbfinale. Stellt sich also die Frage, braucht man eigentlich gar keine Topstars im Sturm, sondern nur im Tor?
Christoph?
Ja, das ist jetzt wieder so eine Beobachtung, wie das ist so eine Diskussion, die wir, glaube ich, jetzt letztes Mal oder vorletztes Mal auch geführt haben. Ja, jetzt ist das einfach so, dass das, was raussticht. Ne? Weil Vasilevskiy war ja letztes Jahr auch schon da, aber da hat er noch nicht, da hat sein Vertrag noch nicht gezählt. Also da hat er ja noch unter dem letzten Vertrag gespielt. Deswegen ist er jetzt besser bezahlt, aber er ist genauso gut. Und war vielleicht sogar letztes Jahr, wo er weniger verdient hat, vielleicht noch einen Tick besser in den Playoffs. Also das ist eine gute Beobachtung, Bernd. Ich finde auch gut, dass du Gedanken hören kannst. Wusste ich bis jetzt nicht, aber also das fasziniert mich. Und klar können wir den Gedanken auch weiterführen, aber ich sehe trotzdem tatsächlich einfach, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Glück vorher von Sebastian, einfach, dass wir uns jedes Jahr dann in den Playoffs in der Endphase so ein Ding rausgreifen, was jetzt einfach charakteristisch ist für das Team, das erfolgreich ist. Und ja, und da, das muss es dann sein. Ja, wenn die Islanders jetzt durchmarschieren, die hatten noch nie irgendwie so Adversity, ja, bis im Halbfinale, weil sie noch nie so weit gekommen sind. Und dann sagen wir vielleicht, oh, du musst einfach unbeschwert sein. Oder, oh, du brauchst einfach einen guten Trainer, einen sehr guten Trainer. Das ist der beste Trainer, den die da haben. Und dann sagt John Cooper, hey, letztes Jahr war ich doch der beste Trainer, oder? Aber das mit den Torhütern, weil meine Theorie war bis eigentlich zu dieser Saison komplett anders. Das negiert sich dann auf dem hohen Niveau so, dass du vielleicht eher dein Geld vielleicht nochmal so eine dritte, vierte Reihe steckst oder vielleicht nochmal ein bisschen stabileren fünften Verteidiger hast und sagst, okay, dann zahle ich nicht 10 Millionen für einen Torwart, sondern vielleicht 7. Und deswegen ist das, ja, das, was du jetzt gesagt hast, Bernd, geht eigentlich genau konträr zu dem, was ich bis jetzt gedacht habe, dass du eigentlich mit einem, wenn der Torwart dein bestbezahlter Spieler ist, dachte ich bis jetzt immer, bis die Montreal Canadiens halt, so lange wie die Montreal Canadiens nicht weit gekommen sind, kannst du nichts gewinnen, habe ich mir bis jetzt mal gedacht. Und jetzt denke ich mir vielleicht, oh, ja, du brauchst einen richtig gut bezahlten Torwart. Alles andere ist total egal. Es ist schwierig, finde ich. Sehr schwierig.
Ja, aber Moment, es geht ja nicht nur um dieses Jahr. Gucken wir uns doch mal die letzten Meister an. Tampa Bay hat gewonnen,
Jordan
Wasilewski. Jordan Binnington davor, bei St. Louis war überragend. 2018 war
Ja, aber das ist doch kein, reden wir jetzt darüber, dass Jordan Binnington ein überragender Torhüter ist. Also ist er ja nicht. Er hat halt nur für diese Zeit war er überragend, wie genau wie Khudobin halt letztes Jahr auch. Aber das
genau,
ist halt
aber das passt sehr ja zur
unwahrscheinlich,
These,
dass du, ja, okay.
Aber das passt ja zur These, dass ein überragender Torhüter wichtiger ist als zwei überragende Stürmer. Das
ja, definitiv. Aber der überragende Torhüter ist ja in den Fällen auch Zufall gewesen. Also ich meine, konnte ja wirklich keiner damit rechnen, dass Jordan Binnington halt von einem talentierten, relativ hochgedrafteten ECHL-Torhüter dann irgendwann doch noch erkennt, okay, ich kann auch Stanley Cups gewinnen. Aber
und wieder zurück, muss man ja sagen. Rechnen. Von der vom und wieder zurück. Ja, der Weg, den er nach oben gemacht hat, hat er zwischenzeitlich wieder zurückgemacht. Er ist dann einfach heiß gelaufen in diesen Playoffs. Und also das ist jetzt keine neue Erkenntnis, dass man einen guten Torwart braucht, um Eishockeyspieler zu gewinnen.
Nein, dass man ihn braucht, ist keine neue Erkenntnis, aber dass er wichtiger ist als Stürmer. Weil ich lese jetzt nur noch mal die 15 Topverdiener Stürmer. Und jetzt sagt mir mal, wer davon. Okay, zwei, weil sie einmal irgendwie ins Finale gekommen sind. Aber da hatten sie meiner Meinung nach keine Chance. Also die Top 15 bezahlten Stürmer sind McDavid, Panarin, Matthews, Karlsson, Tavares, Doughty, Mana, Kane, Toews, Kopitar, Eichel, Sagan, Ovechkin, Malkin, Benn. Wer hat denn von denen wirklich in den letzten Jahren mal eine Chance? Okay, Ovechkin einmal 18 gewonnen und Benn und wer war der andere noch?
Sagan
waren 2020 im Finale, aber da jetzt auch wirklich nicht als Favoriten. Das heißt, die ganzen anderen kommen ja nicht mal in die Nähe des Stanley Cups.
Ja, aber also würdest du sagen, wenn Dreisaitl und McDavid bei den Lightning spielen würden, anstatt Kucherov und Point, würden die da stehen, wo die jetzt auch stehen, die Lightning? Und liegt das dann nur an Wasilewski oder einfach insgesamt, wie dieses Team zusammengebaut ist, mit natürlich Superstars, aber auch tief in der Offensive, mit echt in der Verteidigung? Also wirklich bis ins dritte Paar Leute, die du bringen kannst.
Ja, aber dann guck doch mal, was Kucherov und Point verdienen und was McDavid und Dreisaitl verdienen.
Ja, und dann geht's wieder weiter mit Taxes in Florida und so weiter. Also das ist klar. Du musst da auch ein bisschen Glück haben, denke ich, dass vielleicht ein Spieler ja zwar auf der Höhe seines Schaffens den Vertrag unterschreibt, aber vielleicht in einer Phase, wo noch nicht so viel gezahlt wird wie Kucherov. Also er ist natürlich lächerlich, wenn du Kucherov vergleichst mit, keine Ahnung, eigentlich fast allen, die du jetzt aufgezählt hast. Du kannst ja nicht sagen, ja, die anderen sind 4 Millionen mehr wert, auf jeden Fall, so wie die spielen. Aber es ist teilweise auch einfach Glück, wann der Vertrag unterzeichnet wurde. Vielleicht hat der ein Spieler auch mal ein bisschen schlechteres Jahr, unterschreibt dann einen Vertrag, spielt dann mal für 6 Millionen, obwohl er dann eigentlich so zockt wie einer, der sonst 10 Millionen kassiert im Jahr.
Da hast du natürlich recht. Also ich habe mir zum Beispiel auch, jetzt habe ich eine Liste gelesen mit denen, die jetzt aus dem Einstiegsvertrag kommen und neue Verträge brauchen. Und da war zum Beispiel Elias Pettersson bei. Und da hätte man ja auch, wenn vor anderthalb Jahren gesagt, boah, der wird irgendwie einen 15 Millionen oder 10 Millionen Vertrag unterschreiben. Jetzt hat er eine schwache Saison hinter sich. Vielleicht unterschreibt er jetzt nur für 6-7 für 3-4 Jahre. Und dann heißt es, dann spielt der nächstes Jahr aber wieder überragend. Heißt es, boah, wie kann man den denn nur für 7 Millionen kriegen?
Aber unter dem Strich, also ich führe diese Diskussionen, wie musst du eine Franchise zusammenbauen, eigentlich auch ganz gerne. Aber wenn nächstes Jahr die Maple Leafs dann ins Halbfinale, Finale kommen oder den Stanley Cup holen, dann sagen alle, ja, richtig, zu warten und die Mannschaft nicht auseinanderzureißen. Wenn sie es wieder schmeißt in der ersten Runde, in der zweiten, vielleicht auch unglücklich, sagen alle, wie kann man dieses Team nur so zusammenstellen? Das ist immer so, ja, finde ich auch ein bisschen willkürlich, wie dann Leistungen beurteilt werden. Oder auch also Philosophien beurteilt werden eher.
Ja, aber warum ist denn das so? Weil es einfach so unglaublich, also in der NHL ist es einfach so, es gibt so unglaublich viele Mannschaften und am Ende, also korrigiert mich da, aber ich glaube, es gewinnt immer nur eine. Ja, und,
also, ja, ist richtig.
Ja, genau. Und da wird halt dann einfach viel drüber geredet. Wollen wir mit den Fragen anfangen? Ich glaube, darauf warten doch alle, oder?
Ja, klar.
Sehr gerne. Wir hatten aufgerufen auf Twitter und natürlich auch in der Bissl Hockey Fankurve, der BHF, uns Fragen zu stellen. Und wir haben jetzt mal 10 rausgepickt. Und die wichtigste eigentlich gleich am Anfang, gestellt vom Pausentee-Pod auf Twitter. Wann kommt die nächste Folge Pausentee? Und die kann ich auch beantworten. Ich glaube morgen. Und wenn nicht morgen, dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres.
So ist es immer beim Pausentee. Ja. Morgen oder übermorgen. Meistens passiert es dann.
Genau. Also ist immer die Frage, wann man jetzt morgen oder übermorgen sagt. Aber irgendwann gibt es den Tag, wo die Antwort morgen oder übermorgen richtig ist. Florian aus der Bissl Hockey Fankurve, www.steady.de/bisselhockey, da könnt ihr auch rein in die Bissl Hockey Fankurve, wenn ihr dieses Projekt mit 1.000 bis 2.000 Euro im Monat unterstützt. Wie sieht es bei euch hinter den Kulissen aus, wenn ihr einen Roundtable aufnehmt? Genutzte Tools zum Meeting, zur Aufnahme, wie bereitet ihr euch jeweils auf die Session vor? Was seht ihr, hört ihr, lest ihr zur Vorbereitung? Hat jeder eine separate lokale Aufnahme im Laufen? Und ihr schneidet die danach zusammen oder nimmt einer auf und die anderen haben Qualitätsunterschiede im Ton hinzunehmen. Letzteres ist richtig. Einer nimmt auf, ich, und alle anderen haben ja auch im Ton Qualitätseinbußen, aber sonst vielleicht, nee, egal. Also wir nehmen tatsächlich über, ich habe hier ein Zoom-Meeting offen und wir sehen uns auch, deswegen sehen wir auch, dass Sebastian so ein schönes blinkendes Headset hat und auch allen zeigen will, dass er vorher noch trainiert hat und dass es bei Bernd im Hintergrund sehr, sehr grün ist und dass ich im Keller sitze und da links hinter mir meine Posaune steht, die ich schon seit 3 Jahren nicht mehr gespielt habe. Also wir sehen uns gegenseitig, was natürlich ein Vorteil ist, weil man, glaube ich, da ein bisschen anders miteinander spricht. Und dann habe ich, dann habe ich hier einen Rodecaster mir zugelegt, also so ein kleines Mischpult, mit dem ich tolle Sachen einspielen kann, zum Beispiel.
Der Schwickerrat.
Oder.
Ja, du siehst mich den Tränen nahe.
Oder.
Oder. Mega Krawatte. Mega. Ich war kurz davor, mein Fenster einzuschweißen.
Genau. Und darüber bin ich verbunden und dann habe ich eine Aufnahme, weil wenn ich jetzt alles zusammenschneiden würde und dann müssen wir über 50 Mal muss ich schneiden und dann, also ich, allein von dem, was ihr jetzt gehört habt, da habe ich schon die Hälfte, was vorher drin war, habe ich schon wieder rausgeschnitten, weil es einfach irgendwie sprachlich nicht gut war und inhaltlich noch viel schlechter. Nee, also normalerweise muss ich nicht groß schneiden, das Ding ist dann, wird es hinten und vorne zack abgeschnitten und dann wird es online gestellt. Unsere Vorbereitung, ja, vielleicht mal Bernd, Vorbereitung auf so einen Podcast?
Ja, noch ein Satz zur Technik. Also hier hast du, so habe ich richtig gesagt, wir nehmen alle über Zoom auf. Schaut hin, jetzt machen wir über Studio Link. Und da gibt es für jeden lokale Aufnahmen, wobei es eine Zentralaufnahme gibt und ich auch schon immer verpeilt habe, lokal zu drücken. Aber dann ist alles gut gegangen. Aber da sind theoretisch, gibt es einzelne Aufnahmen, die dann zusammengeschnitten. Inhalt, ja, ich meine, das muss man natürlich sagen, wir machen das ja alle beruflich. Und da bringt natürlich der Job meistens mit sich, dass man irgendwie ohnehin viel liest und hört und schaut und mit Leuten aus der Branche spricht. Und dann fallen natürlich einfach manchmal Recherchen, die man eh schon für seinen Hauptjob gemacht hat, hier einfach ab. Also es ist jetzt nicht immer so, dass man sich hinsetzt und denkt, oh Gott, ich muss jetzt hier völlig bei Null anfangen, wenn ich mich auf diesen Podcast vorbereite. Aber hin und wieder gibt es natürlich auch schon mal spezielle Themen, auf das man sich dann extra vorbereiten muss. Ja, und dann ist es, das ist alles kein Hexenwerk, ne? Lese halt, sei es Eishockey News, also bei deutschen Themen, Eishockey News, lokale Zeitungen. Ich höre eigentlich so gut wie alle Podcasts aus den einzelnen Städten, die es so gibt, um mich da noch mal vorzubereiten. Und beim internationalen Eishockey ist es dasselbe, ne? Also mal kurz, Pflichtprogramm ist wahrscheinlich für euch alle und für mich ist The Hockey News, The Athletic, Sportsnet, TSN, ESPN, ein paar lokale Blogs oder Tageszeitungen. Dann natürlich die gängigen 5 bis 10 NHL-Podcasts, die man so hört. Und ja, Statistiken werde ich euch auch nichts Neues erzählen. Da habe ich mir auch mal aufgeschrieben, Elite Prospects, auch Wikipedia. Media ist nicht unwichtig, NHL.com hin und wieder, dann die Seite von Markus von Lerfond, 5+ Spieldauer, Natural Stat Trick, Cap Friendly, diese ganzen Sachen halt und hin und wieder guckt man halt auch mal in ein Buch oder sowas. Und was ich auch mal mache, zum Beispiel, so entstehen immer die Kleinigkeiten bei den Shorthanded News zum Beispiel, ich google einfach das Wort Eishockey und gucke einfach alle News, die in den letzten Tagen rausgekommen sind.
Also so 30 bis 40 Stunden Vorbereitungszeit pro Folge, würde ich sagen, pro Teilnehmer hier. So, circa.
Nee, aber immer ernsthaft, also ein, zwei sind schon immer noch und ich habe immer so Notizen, ungefähr so 3-4 Seiten. So, jetzt der Herr Böhm mal.
Ja, ich bin ja eh nur wegen meines Humors hier und da bedarf es keiner Vorbereitung. Also ich meine, ich bin einfach immer witzig und das kann man ein- und ausschalten. Mhm. Und alles andere wissen der Hörer hier ganz genau, dass ich eh nichts beizutragen habe. Deswegen brauche ich mich auch nicht vorbereiten. Also sowas, was der Bernd da macht, könnte ich natürlich auch machen, aber dann müssten meine Kinder in Therapie oder wie auch immer. Also es gibt halt noch ein Leben außerhalb von Bissl Hockey. Ja, es ist eine bittere Wahrheit, aber für mich gibt es tatsächlich noch ein Leben außerhalb von Bissl Hockey. Und ich habe auch, und das meine ich tatsächlich ernst, ganz oft ein schlechtes Gewissen, weil die zwei oftmals sehr, sehr gut vorbereitet sind. Und ich eher, naja, das Einzige, was ich tatsächlich immer mit großer Liebe und aber auch nicht fehlerfrei vorbereite, sind die Quizzes. Und das kann schon mal ein bisschen länger dauern. Also ich glaube, da war ich schon 2-3 Mal auch 2 Stunden dran gesessen, um so ein Quiz vorzubereiten. Das ist jetzt mein nicht ganz so tiefgehender Beitrag zu dieser Frage.
Wobei es bei mir, also ich glaube, dass Bernd sich am konkretesten auf die Sendung dann auch vorbereitet. Bei mir ist es auch teilweise dann so Sachen, auch während der Sendung, dass ich nochmal was nachschaue, was ich mir halt mal für einen NHL-Kommentar zum Beispiel rausgeschrieben habe, für einen DL-Kommentar rausgeschrieben habe, nochmal irgendwie einen Tweet. Ich mache oft so, dass ich mir Lesezeichen setze auf Tweets, die ich interessant finde und dann nochmal schaue, so gespeicherte Tweets. Und ja, da kriegt man auf Twitter, finde ich, kriegt man auch schon viele gute Informationen. Nächste Frage von Jakob auf Twitter. Können wir mal auf einen Vodcast Bissl Hockey hoffen? Möchte gern das leuchtende Headset von Böhmson sehen. Ich fände das an sich ganz nice, vor allem für die Game-Shows. Ich finde das auch an sich ganz nice, Sebastian.
Ja, das haben wir doch. Früher haben wir das doch gemacht, oder? Ja,
keiner zugeschaut. Ja, wir haben es halt live gemacht und irgendwie hatten wir dann immer am Donnerstag um 11 Zeiten, da hatte sonst keiner Zeit für sowas. Dann haben wir es wieder gelassen.
Ich hatte immer nur zugeschaut. Ja, genau. Ach, das war so in dem alten Jahrtausend. Sachen haben wir da gemacht.
Damals. Nee, ja. Also ganz ehrlich, bin ich total dagegen. Erstens bedeutet das viel zu viel Aufwand. Dann man muss immer, wenn es live ist, pünktlich starten. Wir müssen immer konkret, eigentlich wenn es live ist, muss es jede Woche derselbe Termin sein. Und so können wir ja sagen, manchmal nehmen wir Mittwochabend auf, manchmal Donnerstagmittag, manchmal Donnerstagabend, manchmal Freitagmorgen. Es ist viel flexibler. Beim Podcast ist es auch egal, ob er live ist. Und ich finde auch, wenn man das so live macht, dann ist man da auch ein bisschen angespannter. Man hat irgendwie keine Chance zur Korrektur oder man hat irgendwie keine Chance, mal eine Pause zu machen. Ich meine, wir quatschen ja eigentlich immer recht klar durch, aber hin und wieder gibt es ja doch mal ganz kurz Pause oder sowas. Das hört man im Podcast dann natürlich nicht und bei einem Live-Ding wäre das völlig was anderes. Andererseits, ich finde, so eine Live-Show könnte man schon mal machen, haben wir ja schon mal gesagt, vielleicht in einem Pub oder in einer Bar oder sowas. Wir haben das ja 2019 war es, glaube ich, vor dem NHL-Spiel in Berlin mit Hauptstadt Eishockey und Shorthanded News zusammen gemacht. Das könnte man, finde ich, haben wir ja schon mal gesagt, vielleicht mal so ein Quiz, wenn wir uns irgendwie mal an einem Ort begeben, wenn diese ganze Pandemie vorbei ist und alle Leute können wieder in Kneipen gehen, dann könnte ich mir sowas zum Beispiel vorstellen, aber regelmäßiger Vodcast, nichts für mich.
Ich finde auch, also unabhängig davon, ob es live ist oder nicht, wir könnten jetzt auch das ganze Ding hier aufzeichnen und dann so, wie wir hier sprechen, dann online stellen. Aber ich sag dann auch, dann konzentrierst du dich, genau, du konzentrierst dich die ganze Zeit dann irgendwie darauf, dass du in die Kamera schaust oder sonst was oder was weiß ich, dann Sebastian wird sich vielleicht noch mehr ausziehen, keine Ahnung. Und dann kommt aber was, also im Endeffekt, das Produkt soll ja eigentlich dann hinten raus, das soll ja gut sein. Also wir wollen ja gut über Eishockey sprechen. Und wenn wir dann immer schauen müssen, ja, hat das jetzt gepasst und ja, ist jetzt da die Kamera, ist die richtig und brauche ich vielleicht noch eine bessere Kamera und bin ich geschminkt und keine Ahnung, sitzt die Frisur jetzt gerade bei mir oder ja, da sind mir, finde ich, auch zu viele Sachen sonst im Kopf, um da dann einfach frei sprechen zu können. Und so auch so locker, wie wir es jetzt tun. Und wer, genau, also ich finde auch, also es bietet keinen Mehrwert, wenn man das jetzt sehen würde, überhaupt nicht. Außer das Headset vielleicht von Sebastian.
Genau, und das können wir ja für den Jakob können wir mal einen Screenshot machen.
Ja, okay, klar, du kannst ihm gerne mal ein Foto von dem Ding schicken, aber ganz ehrlich, was, wir zeigen ja keine Spielszenen oder sowas. Das ist ja, da siehst du hier so drei Nasen, also ja.
Ich habe einmal vorher einen Screenshot gemacht, aber da ist bei dir die Kamera ein bisschen weiter runtergerutscht, Sebastian. Hättest vielleicht vorher sagen können, dass du tatsächlich komplett nackt bist. Also den nehme ich dann vielleicht nicht.
Das nimmt dich aber ziemlich mit, die Optik von Herrn Böhm, ne? Also.
Josh auf Twitter: In Nordamerika spielen Blogs seit Jahren eine riesige Rolle in der Medienlandschaft. Warum ist das hier, in Klammern bisher, Fragezeichen, noch überhaupt nicht angekommen? Warum gibt es keinen Bissl Hockey oder Shorthand News Blog, der mehr Leser als die, in Anführungsstrichen, offiziellen Herausgeber hat? Dazu muss ich gleich mal sagen, Bernd, es gibt ja einen Shorthand News Blog.
Ja, aber der ist auch sehr eingeschlafen. Da hat ja vor allem Christoph Ulrich jemand die meisten Sachen geschrieben. Ich habe da, glaube ich, 4 Sachen geschrieben in all der Zeit. Also ich finde einfach, ein Blog ist mir persönlich mittlerweile zu viel Aufwand. Texte dauern einfach länger, als so einen Podcast zu machen. Und die werden einfach auch schlechter geklickt. Also klar, es gibt manchmal so Themen, gerade so während der WM zum Beispiel, wenn ich da mal so einen Gedanken hatte, den ich jetzt nicht in einem Zeitungstext unterbringen konnte, habe ich schon gedacht, ah, den würde ich jetzt doch irgendwie gern mal zu Papier bringen oder halt virtuell zu Papier bringen und würde mir denken, das wäre vielleicht auch ganz interessant. Aber andererseits, boah, ich schreibe so viel beruflich, dass mir dann meistens die Lust und die Zeit fehlt, das auch noch privat zu machen. Ich habe es ja mal eine Zeit lang gemacht mit dem NHL-Blog. Da hat sich einfach niemand interessiert. Der beste Text, der ever geklickt wurde, waren glaube ich 600 Klicks. Also mir ist ehrlich gesagt zu viel Aufwand.
Ja, und dann halt auch die Frage, also ich kann mir das so in den nächsten Jahren schon vorstellen, weil es ja immer mehr kommt, dass man sich eben von Verlagen zum Beispiel oder Herausgebern trennt und einfach selber sagt, okay, wir veröffentlichen jetzt, so wie wir es hier mit dem Podcast machen. Aber was ihr auch mal wissen müsst, ist, dass es einfach Arbeit ist. Ne? Und also das ist halt so, jetzt, bei mir zumindest kann ich es dann in meinem restlichen Privatleben so verkaufen, dass es zumindest eine Mischung aus Arbeit und Spaß ist, ne? Weil so ein bisschen was durch das Crowdfunding natürlich rüberkommt und man auch sagen kann, okay, man zeigt ja hier im Podcast, dass man ein bisschen Ahnung von Eishockey hat und vielleicht bringt einem das was für einen anderen Job. Aber sonst ist es tatsächlich, wenn man sowas macht wie einen Blog oder ein Newsletter, wäre ja auch eine Möglichkeit, könnte man über Steady zum Beispiel auch machen, dann muss das einfach auch funktionieren. Also dann, wenn ich dann 2 Stunden mich investiere für einen Text, dann will ich auch so bezahlt werden, wie wenn ich arbeite, 2 Stunden bezahlt werde. Und wenn das nicht ist, dann mache ich 2 Stunden was anderes. Und also das ist jetzt eh schon mit dem Bissl Hockey ist echt viel Zeitaufwand. Und klar, ich freut mich ja, dass Ideen kommen und dass vielleicht auch andere Sachen dann angenommen werden. Aber es ist dann von den Abrufzahlen und so weiter, ist es halt doch noch nicht so viel, dass du sagen kannst, okay, das ist jetzt so eigentlich das große Ding. In Nordamerika läuft das schon viel besser. Da hast du auch völlig recht. Aber da ist es auch ein paar Jahre länger schon etablierter, dass sich Journalisten einfach sagen, okay, dann zahlt mich ja keine Zeitung mehr, sondern dann zahlen mich die Leute einfach direkt und das funktioniert und hier funktioniert es bei manchen auch schon gut, bei uns jetzt noch nicht so.
Ja, ich habe mir nichts beizutragen weiter.
Aber gerade du nicht als der den größten Blog geschrieben hat?
Ja, aber das ist ja eine andere Situation, weil das ja über das Portal von nordbayern.de ging und man muss ja dann auch mal ehrlich sein, ich habe das Blog genannt, aber es ist natürlich auch weit entfernt von dem, was wer hat die Frage gestellt?
Josh.
Josh oder wer auch immer hat die Frage gestellt. Ich glaube, der meint da was anderes, weil ich habe das ja nur nach Heimspielen gemacht. Also es ist nur einmal in der Woche überhaupt irgendwas passiert auf diesem Blog. Der war erstaunlich erfolgreich, hat, finde ich, zum Schluss sehr, sehr gute Zahlen gehabt. Aber es war nicht meine Entscheidung, dass der dann eingestellt worden ist. Ich kann die Entscheidung auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass das passiert ist. Bin aber auch nicht unfroh, weil ich einfach seitdem wesentlich mehr schlaf. Also ich meine, ich habe das immer nach Heimspielen gemacht. Manchmal bin ich um 3 Uhr in der Nacht erst ins Bett gegangen, was früher sicherlich kein Problem gewesen wäre, jetzt aber ein großes Problem ist, weil ich halt einfach selbst an Tagen, wo ich ausschlafen könnte, spätestens um 7:30 aufwach und da nicht mehr oft zu meinem Schlaf komme. Also ich fand die Entscheidung ganz, ganz verheerend mir persönlich, aber hat es ganz gut getan. Das ist viel dazu.
Also ich finde es trotzdem grundsätzlich auch komisch, dass diese Blog-Szene in Deutschland auch in anderen Sportarten kaum funktioniert, weil man darf ja nicht vergessen, es gibt ja durchaus gerade auch in deutschen Fanszenen eine große Do-it-yourself-Kultur. Also wenn man überlegt, was in der Fanzine-Szene los war in den 80ern, 90ern, auch Anfang 2000er, da gab es ja diverse Fanzines von einzelnen Vereinen. Man kann ja eigentlich auch fast sagen, dass 11 Freunde aus dem Fanzine mehr oder weniger entstanden ist. Es gibt zwar ein paar Blogs, finde ich, von einzelnen Vereinen, die gut funktionieren. Also vor allen Dingen natürlich im Fußball, sowas wie Schwarz-Gelb von Dortmund oder Fetzi, du sagst ja immer, mir ist dann Rot, glaube ich, von Bayern sei ganz gut. Ne? Ja, sowas gibt's. Ich meine, im Eishockey gibt es eigentlich ja nur die Berliner, weil Hauptstadt-Eishockey wird ja hin und wieder geschrieben. Aber ich glaube trotzdem, irgendwie hat diese deutsche Sportlandschaft, die ja sehr tageszeitungsdominiert ist, irgendwie vielleicht dagegen nicht eine richtige Chance. Und vielleicht funktionieren deshalb Podcasts auch so gut, weil das was anderes ist. Aber ich glaube, bei Texten ist, glaube ich, die deutsche Sportlandschaft sehr, sehr fokussiert auf Profis, die es machen, sei es irgendwie von, also wenn irgendwie ein Medienhaus dahinter steht.
Ich muss auch sagen, vielleicht hat man tatsächlich die Blogs einfach übersprungen und ist jetzt zu dem Podcast gekommen, weil zum Beispiel Rasenfunk funktioniert in der Richtung und was auch Finanzierung anbelangt, sehr, sehr gut. 93 glaube ich auch. Also, dass tatsächlich dann die Blogs so ein bisschen außen vor gelassen wurden und wir jetzt einfach schon in den Podcasts mit drin sind.
Aber es gibt ja auch gar nicht so einen generellen Sport, also jetzt gar nicht auf eine Sportart, sondern könnt ihr euch vorstellen, also gibt es in Deutschland irgendein Sportportal, wo ihr denkt, ja, da stehen gute Analysen, sage ich jetzt auch mal zur Hockey-Weltmeisterschaft, zur Handball-EM, zur Leichtathletik bei Olympia oder sowas, was, wo kein großes Medienhaus hintersteht, gibt es doch gar nicht, ne, in Deutschland. Das ist irgendwie sehr komisch alles.
Ja, stimmt. Also was es ja auch mal gab, war dieses Alles außer Sport von Kai Pahl. Das hat natürlich jetzt so mit Analysen und so weiter nichts zu tun. War auch extrem aufwendig und hat unglaublich, wie jemand sowas machen kann neben einem normalen Job. Aber das hat irgendwie funktioniert, aber er hat es dann ja auch eingestellt, auch weil er die Diskussionskultur, dann ist das nächste Jahr wieder, dann kommen Kommentare, dann musst du da wieder rein, musst du vielleicht moderieren, musst dann antworten. Also es ist halt einfach extrem aufwendig. Kevin auf Twitter, das ist ja so eine schöne Frage. Eure Traum-Starting Six, nicht die beste, sondern unsere Favoriten. Sebastian, Starting Six.
Habe ich vorhin mich wirklich darauf vorbereitet, habe ich 30 Sekunden drüber nachgedacht. Ist diese klassische Frage, die ich morgen komplett anders beantworten würde, also mit wahrscheinlich 6 anderen Spielern. Ich mache es kurz. Dominik Hašek, menschlich wahrscheinlich extrem schwierig. Spektakulärster Torhüter aller Zeiten, unfassbar unterhaltsam, Freak, Ausnahmetalent, one of a kind, Einhorn, der größte aller Zeiten. Also Dominik Hašek im Tor. Petteri Nummelin, leider 10 Jahre zu früh für seine Zeit. Ich glaube, in der Zeit, wo alle Cale Makar abfeiern, wäre auch Petteri Nummelin einer der ganz, ganz Großen in dem Sport. Fantastischer finnischer Verteidiger, der es immer mal wieder in der NHL probiert hat, sich nie so wirklich hat durchsetzen können. Dort als Penalty-Spezialist, was auch absurd ist. Ich meine, das kann natürlich, weil er überragend ist, aber wurde er da bekannt und nicht als der beste Offensivverteidiger seiner Zeit. Also Petteri Nummelin, vor allem in der Schweiz dann gefeiert, ganz, ganz großer. Dann ein Spieler, mit dem ich selber, also bei Verteidigern wirklich, da hätte ich ungefähr 15 nennen können. Mir ist spontan ist mir eingefallen, David Prinz, schwedischer Verteidiger von den Ice Tigers, weil der sehr, sehr angenehm war. So in der Zusammenarbeit, also Interviews waren einfach immer sehr schön. Ich fand so Verteidiger, die sich drauf spezialisiert haben, so Open-Ice-Hits zu fahren. Ich weiß, ganz, ganz schwieriges Thema, aber der konnte das einfach, was viele Schiedsrichter nicht akzeptiert haben und weil sie es einfach in der DEL so selten sehen. Deswegen ist er da oftmals ungerechtfertigterweise auf die Strafen gegangen, weil er nämlich auch wirklich überhaupt kein unfairer Verteidiger war. Und was ich da so faszinierend fand, ist, wie der immer noch an seinem Skating gearbeitet hat. Also ich meine, der ist hier nach Nürnberg gekommen, da war er irgendwie, keine Ahnung, 34 oder was. Jedenfalls schon gegen Ende seiner Karriere und wie der nach jeder Trainingseinheit immer noch an seinem Skating gearbeitet hat. Irgendwie rückwärts mit einem Schlittschuh auf dem Puck irgendwie so Schlangenlinien gefahren ist. Also den fand ich sehr inspirierend. Camille steht über allem, der wäre in jeder meiner All-Star-Teams eine unfassbare Mischung aus Wucht und Talent und dieser, ja, ich weiß nicht, großer Unterhaltungsfaktor, irgendwie sowas wie Eric Cantona im Fußball, Cam Lilly auf dem Eis. Vielleicht noch einer, ne? Nee, 2. Links außen mein bester Kumpel, Trauzeuge, einer, mit dem ich unglaublich auf dem Eis und auf dem Inline-Hockeyfeld kombiniert habe, Thorsten Drenkert, wir kennen ihn alle. als Mittelstürmer, wie nehme ich da? Boah, das muss jetzt spontan sein, aber ich habe wieder vergessen, das zu machen. Nehme ich Ray Podolski in der Zeit, als ich noch Fan war. Kanadier, der ein Jahr für den EHC 80 Nürnberg spielt, der zweite Liga, keine Ahnung, 60 Tore, zusammen mit Wayne Thompson die ganze Liga gerockt. Später dann natürlich österreichischer Nationalspieler, klar, mit Namen. Und habe ich in Kassel auch nochmal DEL gespielt. Cooler Typ, der so dicke Oberschenkel hatte, dass er aufschneiden musste. Ja, das ist meine Traum-6.
Cam Neely war das als erster Stürmer, oder? Weil da warst du kurz mal so ein bisschen weg, aber okay, Cam Neely. Ja, alles klar. Ich mache weiter und bei mir ist tatsächlich, ich habe auch Hašek im Tor, aus allen Gründen, die du auch genannt hast. Also wenn mir jemand sagt, nenn einen Torwart, dann komme ich halt sofort auf Hašek. Einfach, ja, also so wie der aussieht, so wie er gespielt hat, auch die Geschichte einfach eigentlich im Expansion Draft damals angeboten und dann nicht genommen worden und dann eben einer der besten Torhüter aller Zeiten geworden. Die Windmühle immer, der Helm ist einfach sensationell. Erkennst du sofort, egal, bräuchtest du gar nicht, du erkennst ihn am Helm. Finde ich sensationell. Dann habe ich 3 Spieler tatsächlich, weil das einfach für mich dann in dieser ja, nicht die besten, das heißt nicht die besten Spieler, sondern einfach so, ja, Starting Six des Herzens, so habe ich es verstanden. Da muss bei mir halt einfach auch jemand vom TV Miesbach dabei sein. Und da, wo ich angefangen habe, mich für Eishockey zu interessieren, war in der Verteidigung Chris Clark, der dann später auch noch in Rosenheim gespielt hat, kurz auch mal DEL. Und im Sturm waren eben Center Jeff Wave und Max Ostermeier. Und das war einfach ein kongeniales Duo. Wave, der Spielmacher, einfach der Center, den ich nicht oft spielen habe sehen, aber der einfach in der Zeit dann mit dabei war und Ostermeier eben auf dem Flügel und dann der dritte Stürmer, ob das der Daxner Franz war oder Höppler Sepp oder wer auch immer, egal, der ist dann vors Tor gefahren, also das wäre dann ich gewesen in der Reihe, einfach aufs Tor gefahren und vielleicht mal eine Scheibe gewonnen in der Rundung und sonst einfach einen Schläger hingehalten und drin war er und macht halt dann 85 Buden in der Saison. Natürlich jetzt stark übertrieben, aber die anderen beiden waren einfach so gut, dass dann der dritte sehr davon profitiert hat. Fehlen dann noch ein Verteidiger, das ist dann für mich Niklas Lidström, weil ich einfach das genial finde, dass in der Zeit, wo alle schon immer gesagt haben, ah, man muss als Verteidiger groß sein, man muss die Leute zusammenfahren und mean und böse und er spielt halt einfach, ist einfach immer in Position und spielt das eigentlich sehr, sehr sauber und ist, glaube ich, auch menschlich alles, was man so gehört hat. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber war auch ein guter Typ. Deswegen spielt er bei mir neben Chris Clark in der Verteidigung vor Dominik Hašek und dritter Stürmer neben Jeff Wave und Max Ostermeier ist Pavel Bure, weil ich finde den einfach, der ist explosiv, der ist schnell, der, klar, in den 90er Jahren war es vielleicht noch leichter so zu zocken, wie der zockt, aber der hat so geile Tore geschossen und ich kenne den auch nur natürlich aus Videos von YouTube, kenne ich den ganz gut, den Pavel, und ich finde den einfach geil.
Ja, daran anschließend, also grundsätzlich habe ich mir aufgeschrieben, gib mir irgendwas Sowjetisches, Russisches aus den 70ern bis 90ern, wie sei es WM, Olympia, was auch immer, oder seien es sogar irgendwie die Russian Five in Detroit. Einfach diese Art des Zusammenspiels, diese Art des Eishockeys, die ist einfach komplett unübertroffen. Also wenn man dann mal noch, sei es mal, man sieht Red Army oder man guckt sich irgendwelche alten Videos an, während die anderen schon Scheibe tief hinterherrennen, haben die einfach immer wieder hinterm Rücken und sind sich hinterlaufen und haben noch einen mitgenommen und noch einen Traumpass und noch ein Päschen hier. Also einfach sensationell. Das ist einfach die Art des Eishockeys. Wenn aber ich einzelne Spieler nennen soll, also die Auflage war ja nicht die besten, sondern eure Favorites, steht im Tor bei mir eigentlich auch Hašek, weil ich ihn rein von seiner Spielweise am geilsten finde. Aber ich nehme trotzdem Roberto Luongo, weil ich ihn als Typ am geilsten finde. Also ich weiß, Profisport ist eine ernste Angelegenheit, aber wie man so locker sein kann, wie man sich über sich selber lustig machen kann, nach Spielen, in denen du irgendwie 250 Gegentore kassiert hast, irgendwie erstmal irgendwas twittern mit einem damals noch Burner-Account und dich über dich selber lustig machst, das muss mir echt mal einer nachmachen in diesem super ernsten Sport, deswegen ist Roberto Luongo mein Torwart.
Habe ich tatsächlich, wenn ich kurz einhaken darf, weil ich habe so überlegt, okay, so, das ist genau der, den ich genommen hätte, wenn ich eher so auf Typ gegangen wäre, noch mehr. Weil ich auch so der ist mir in dem Moment einfach nicht eingefallen. Ne? Du denkst immer nach und im Nachhinein, da fallen uns noch 30 Spieler ein wahrscheinlich. Aber ich habe es aus dem Bauch raus entschieden, aber hätte auch gesagt, okay, da braucht man irgendwie so ein bisschen Vogel einfach. Einen guten Spieler, aber auch einen Vogel. Und das wäre dann natürlich Roberto Luongo in dem Fall.
Ja, meine zweite Wahl für die Position war Helmut der Raaf, einfach aus nostalgischen Gründen, weil ich als Kind, da habe ich ja schon in Neuss gewohnt, da war ich immer in der Bremenstraße und Helmut der Raaf kommt ja auch aus Neuss, war das für mich immer eine ganz tolle Verbindung. Aber ich habe jetzt Luongo genommen, deswegen nehme ich als ersten Verteidiger ein aus dieser alten DEG-Zeit und das ist Rick Ammond für mich, der mich einmal fasziniert hat mit seinem krachenden Schlagschuss und hat auch, wie gesagt, natürlich genau die Zeit, in der ich als Kind an die Bremenstraße gepilgert bin und da war der einfach einer der besten Spieler überhaupt und eine Stütze dieser viermal Meistermannschaft deswegen, ja, Rick Ammon. Der andere ist PK Subban, aber nicht grundsätzlich, sondern zu seinen Glanzzeiten. Ich habe einfach, also ich kann mich nur erinnern, 2014 war es, glaube ich, die Playoff-Serie in Montreal gegen Boston, was der da gezeigt hat, wie lässig der da gespielt hat, mit welchem Selbstvertrauen, mit welcher neuen Spielweise, dass der einfach komplett übers Eis gelaufen ist, dass der Leute nass gemacht, lächerlich gemacht hat, wie geil der in Boston die Fans der Bruins provoziert hat. Das war einfach für mich über die gesamte Serie einfach ein perfekter Auftritt, was Sport und Entertainment angeht. Das war einfach PK Subban in dem Moment. Und meine
Entschuldigung, Bernd, aber können wir noch über Rick Ammon reden?
Ja, sehr gerne.
Wofür ist denn Rick Ammon noch bekannt?
Du meinst als Co-Kommentator.
Fällt mir auch sofort ein. Es ist so geil. Das ist sofort meine erste Erinnerung an also NHL 94 oder 95.
Ja, genau, als Co-Kommentator. Ja,
ist so geil.
Überragend. Ja. Er hat einen Kalender benutzt. Der gute alte Handgelenkschuss.
So, Pause. Rick, was machen wir jetzt? Nachos?
Ja, die Pausen waren immer der Beste. Hier, Tobi Kemberg, mein guter Kollege hier aus Düsseldorf, der auch für die Eishockey-News mit DEG schreibt, der kann Rick Ammon auf allen Ebenen nachmachen und der hat diese ganzen Sprüche drauf. Es ist sensationell. Es ist herrlich, neben Tobi ein Spiel zu gucken und dann kommt irgendwie das Thema Rick Ammon. Herrlich. Ja, gehe ich in Sturm. Da ist meine erste Wahl für euch jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber es ist einfach Jevgeny Kuznetsov, weil der hat mir so viel Freude bereitet. Er war jahrelang war die Frage, ob er überhaupt kommt, weil er einer der Spieler war, die irgendwie hoch gedraftet wurden, da wo es dann hieß, der kommt eh nicht rüber, dann ist er noch geblieben. Und dann ging es noch so um Sochi Olympia, dass er deswegen irgendwie da bleiben wollte. Irgendwann kam er dann rüber und auch jemand, der mich mit seiner Spielweise einfach fasziniert. Ich saß teilweise mit offenem Mund davor, weil ich zum Beispiel diese Hinterrückpässe hinter dem Tor gegen die Laufrichtung vorher nie gesehen hatte. Und dann natürlich der Stanley Cup Run 2018, wo er meiner Meinung nach auch ein sehr würdiger Playoff-MVP gewesen wäre. Also das ist natürlich mein Homer Washington. Er hat sie zur Meisterschaft gebracht. Pick Jevgeny Kuznetsov.
Und der Bernd ignoriert er einfach.
Ja, dass er kokst.
Ich kann nicht mehr Luft durch die Nacht einziehen und du durch die Nase einziehen und du ignorierst es einfach.
Ich habe es nicht gehört, weil ich mir selbst so gerne zuhöre, habe ich dich ausgeblendet. Das war die Sache. Nee, aber dass er die Nase voll hat, finde ich jetzt auch nicht negativ. Ne? Also kann man nur loben, den Mann. Ne? Der hat auf jeden Fall im Karriereweg und Lebensweg alles richtig gemacht. Ne?
Sehr gut. Zwei Stürmer fehlen noch, oder?
Bitte?
Zwei Stürmer fehlen noch, oder spielst du mit einem? Kuznetsov reicht.
Kuznetsov reicht. Ne? Das ist aber kompliziert. Du hast mich abgelenkt. Ne? Anderer Held der alten Tage, Saku Koivu, war einer meiner ersten Lieblingsspieler, auch weil ich ihn, als er noch ganz jung war, an der Bremenstraße gesehen habe. Da kam er, glaube ich, mit Turku vorbei. Und ich habe mir ein Autogramm geholt auf so eine U20 WM-Karte und habe ihn nach dem Schläger angefragt, der hat mir aber keinen gegeben. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, ihn wirklich abzufeiern. Großartiger Mann, Saku Koivu. Und das mit Herrn Böhm, der steckt schon die Hände vors Gesicht zusammen. Was ist los?
Ja, weil also wirklich diese Kinder, die immer nach den Schlägern fragen und so penetrant dann immer so sind, das finde ich wirklich fürchterlich. Wenn es einer meiner Söhne machen würde, also ich finde ich wirklich fürchterlich. Also
war für mich das Größte, vor allem auf Englisch. Stick, 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 stick.
Ja, genau. Auf Englisch.
Ja. Stick, stick, stick.
Ja, das einzige Wort, was ich kannte.
Stick, stick, ja, stick. Ja, stick, please oder sowas. Stick,
ja. Please. Ja, please kann ich nicht. Her damit, Kollege.
Ich hab bei uns hat es eingegeben in Miesbach, der hat ohne Witz, ich habe das nie so aufprobiert, aber standen immer 10 Kinder und immer hat der Gleiche den Schläger bekommen. Immer. Und der Typ hat dann sogar noch, als man eine Tombola war, hat er irgendwie Schlittschuh gewonnen. Der hat einfach Glückskind ohne Ende.
Bei Helmut Raff hat es geklappt. Ich habe eine unterschriebene Helmut Raff-Kelle. Die besitze ich auch immer noch.
Ja? Zu was? Zum Eishockey spielen oder zum Burger wenden?
Nee, die hing jahrelang bei mir in der Wand, in meinem Kinderzimmer.
Da ist sie gut genutzt, ja?
Ja, und der letzte Mensch, den ich da aufzähle in dieser Reihenfolge, ist Luke Robitaille. Der ist nämlich der erste Mann, von dem ich ein Trikot hatte. Das ist ja dieses besagte erste NHL-Spiel, was ich komplett gesehen hatte, war ja das Finale 93, Montreal gegen LA und er schoss 2 Tore und ich war völlig verliebt in Luke Robitaille. Und besitze ein Trikot von den LA Kings.
Luke Robitaille. Ja, Entschuldigung, kurz Popkultur. Ja.
Sehr gerne. Also das ist meine Top-Aufstellung.
Top, top, top. Das sind unsere Starting Six des Herzens. Danke für eure Fragen. Wir haben die anderen alle abgespeichert und werden sie in kleinen Portionen jetzt über den Sommer.
Ich habe mir doch alles vorbereitet. 8, 9 Antworten.
Ja,
oder so.
Ja. Die kommen ja alle noch. Kommen alle noch. Wir wollen ja quizzen auch noch.
Aber richtig, richtig schön, kann ich schon mal spoilern, das schönste Interview. Das wird lustig.
Das Quiz heute heißt Extra Attacker. Haben wir schon mal gespielt? Ist relativ easy zu erklären. Einer ist eben der macht die Mannschaft, die einen sechsten Feldspieler bringt, und dann muss natürlich derjenige schnell Fragen beantworten, Schüsse abgeben. Das sind die Fragen, einfach relativ einfache Fragen oder Fragen, die man schnell beantworten kann. Und vorher gibt es zwischen euch zwei ein sogenanntes Bully. Das heißt, wenn Sebastian fängt jetzt an, wenn Bernd das Bully gewinnt, also die Schätzfrage richtig beantwortet, kriegt Sebastian, ich habe es leicht angepasst, 40 Sekunden für seine Antworten. Und wenn Sebastian selber das Bully gewinnt und gleich in Scheibenbesitz ist, kriegt er 50 Sekunden. Also ich habe so den Zufallsfaktor da auch, weil es in der Schätzfrage am Anfang so ein bisschen runtergenommen. Ihr erinnert euch, letztes Mal waren es 45 und 60 Sekunden. Also Schätzfrage, wenn derjenige, der dran ist, in dem Fall Sebastian fängt an, sie richtig beantwortet oder näher dran ist, kriegst du, Sebastian, 50 Sekunden zur Beantwortung deiner Fragen. Wenn Bernd sie richtig beantwortet, kriegst du 40 Sekunden. Soweit verstanden?
Ja.
Okay, dann geht's los.
Recht zügig für deine Verhältnisse.
Das ja, genau. Na, ich habe, das war wichtig, war mir wichtig, weil jetzt, genau, ein bisschen Tempo aufnehmen. A bis F gibt's, Sebastian, für die Schätzfrage.
F.
Das Bully. Okay, die Schätzfrage ist, und schreibt sie bitte in den Chat hier rein, und wenn ich sage jetzt, dann drückt auf Enter, dann habt ihr sie beide, so geht es glaube ich am leichtesten. Ihr seht, ich habe mir Gedanken gemacht über dieses Quiz.
Respekt.
Wie viele Punkte hatten die Buffalo Sabres in der Regular Season 2020-21? Das ist die Schätzfrage. Vielleicht ist es auch eine Wissensfrage, weil ihr super schlau seid, aber das wäre meine Frage. Gebt die Antwort in den Chat ein, und wenn ich sage jetzt, gut. Habt ihr beide?
Ja, siehst du doch.
Genau, 52 von Herb Brooks. Da bist du, glaube ich, bei der 82-Spiele-Saison. Dann wäre es ungefähr hingegangen. Also Sebastian ist Herb Brooks hier. Bernd sagt 38, es waren 37. Das heißt, Bully gewonnen von von Bernd. Das heißt, Sebastian, du hast jetzt 40 Sekunden.
Aber dermaßen
Sekunden,
clean, würde ich sagen. Ne?
Sebastian, du hast 40 Sekunden Zeit.
Bei mir war es prorated, aber okay. Will ich nicht. Ist alles gut.
Alles klar. Bist du bereit, Sebastian?
Ja, nein, aber leg los. Okay.
Läuft. War Chris Chelios links oder Rechtsschütze?
Keine Ahnung. Links.
Falsch. Mirko Lüdemann hat in jeder seiner DEL-Spielzeiten mindestens ein Tor erzielt. Richtig oder falsch?
Aber sowas von.
Ja oder nein?
Ja.
Wer gewann mehr Vezina-Trophies? Dominik Hašek oder Patrick Roy?
Roy.
Wie viele DEL-Titel gewann André Rankl?
7.
Andrea Lanzl spielt auch 2021-22 für den ERC Ingolstadt. Richtig oder falsch?
Richtig.
Aus welchem Land kommt Miroslav Šatan?
Slowakei.
Hat Sidney Crosby schon einmal über 50 Tore in einer Regular Season geschossen?
Ja.
Wunderbar, das waren die 40 Sekunden. Chelios ist Rechtsschütze, falsch. Lüdemann hat auch mal eine Saison gehabt ohne Tor. Das war 2014-15, falsch. Hašek hat mehr Vezinas gewonnen. Rankl, 7 DL-Titel ist richtig. André Lanzl spielt in der nächsten Saison für den ECDC Memmingen. Šatan kommt aus der Slowakei, das ist richtig. Und Sidney Crosby hat in der Saison 2019 51 Tore geschossen. Das heißt, 3 Punkte für Sebastian.
Das ist richtig gut, oder? Richtig gut.
Das ist ein 3-Punkte-Spiel.
Ja, absolut.
Gut, nächstes Bully für Bernd. A bis F ohne F.
B wie Bernd.
Wie viele KHL-Tore schoss Jaromír Jágr? Hauptrunde plus Playoffs. Also insgesamt, wie viele Tore in der KHL hat Jaromír Jágr geschossen? Bitte in den Chat schreiben. Bernd sagt 131. Sebastian sagt 61, es sind 73, damit ist Sebastian näher dran und deswegen
kriegt er. Doch 4 Jahre da. Hat er nur nicht 20 im Schnitt gemacht.
Ja. 73. Also kriegt auch Bernd 40 Sekunden. Was ist mit dem los? Was?
Ja, komm, Action.
Okay. Gut, dass das niemand gesehen hat.
Ich hab's auch nicht gesehen, ne?
Ich hab's gesehen, war schön. Okay. Ja, das motiviert mich jetzt auch für die 40 Sekunden.
Okay. Läuft. Wer schoss das letzte Turniertor für Deutschland bei der WM 2021?
Das muss doch irgendwie. ich weiß nicht. Fällt mir nicht ein.
Wurde Steve Yzerman im NHL-Draft in der ersten Runde gezogen?
Nein.
Nenne 3 Müllers in der DEL.
Moritz, Marcel, Jonas.
Niklas Lidström trug die Rücknummer 4. Richtig oder falsch?
Falsch. 5.
Die Straubing Tigers waren noch nie im DEL-Halbfinale.
Müsste richtig sein.
Wie oft wurden Kanada und Russland jeweils Weltmeister bei den Männern?
27 Mal.
Die Gottsch-Brüder heißen?
Sascha, Marcel und... Scheiße, steh am Schlauch.
Niki wäre es gewesen.
Niki, ja.
Das letzte Turniertor für Deutschland bei der WM 2021, Bittner. Das Bittner, einzige stimmt. Gegen die USA. Kleiner Tipp, wenn ihr es nicht wisst, einfach den Schuss sonst wo hinsetzen, ja, und sagen weiter, weil es ist Zeit ist Geld, ne, auch hier.
Ja, ja, ich hatte überlegt, ob mir das einfällt, aber es fiel mir, weil ich war irgendwie mental beim Finnland-Spiel, ach nee, die haben die Amis ja auch nochmal getroffen, aber da stand ja schon 5-0, aber egal.
Steve Eisenman wurde in der ersten Runde gezogen im Draft. Die drei Müllers hast du richtig. Jonas Moritz und Marcel, Lidström die 5, das hast du auch richtig. Straubing Tigers waren schon mal im DL-Halbfinale 2011-12, also falsch. Die 27 Mal hast du richtig. Kanada und Russland und Niki wäre der letzte Gottsch-Bruder gewesen.
Also auch drei.
Also 4 sind es sogar, ne?
4.
Jonas Moritz.
Ich habe auch 3 gezählt, aber.
3, du hast recht, ja genau, 3. Nee, stimmt, 3.
3-3, mein Gott, genau. Spannend.
Die Müller-Brüder oder die Müllers, Lidström.
Lidström und die Weltmeisterschaft.
Genau. Also 3-3 nach der ersten Runde. Extra Attacker. Die zweite Runde und jetzt beginnen wir wieder mit, beginnen jetzt mit Bernd, also abwechselnd. Also jetzt wieder Bernd, fängt wieder an. Hast du noch A, C, D und E?
A.
Wie viele WHL-Titel haben die Calgary Hitmen gewonnen? Bitte wieder eure Antworten in den Chat.
AWHL, wir reden nicht über den Memorial Cup. Also nur nee. WHL.
WHL, ja.
Ah, okay.
Ich habe ja, überhaupt keine Ahnung reingeraten.
Bernd sagt 8, Sebastian sagt 3, es sind 2, das heißt Bulli verloren von Bernd. Heißt, du hast wieder 40 Sekunden Zeit.
Ja.
Und die läuft ab jetzt. Fedorov, Stamkos, Landeskog. Wer passt bei der Rückennummer nicht in die Liste?
Landeskog.
Wer ist amtierender Meister bei den Frauen?
In Deutschland?
Ja.
Planek.
Hat Mario Lemieux mal über 80 Tore in einer Regular Season geschossen?
Nein.
Wer spielte in der KLM-Reihe? Nachnamen.
Ach, mein Gott. Larionov, Makarov und... Bin ich jetzt doof? Mach weiter.
Brennt
vom Kopf.
Wer ist 2021 Schweizer Meister geworden?
Zug.
Nenne eine Mannschaft, die zwischen 2010 und 2015 den Stanley Cup gewonnen hat.
Chicago Blackhawks.
Okay, 40 Sekunden vorbei. Landeskog war richtig. Das ist dein 4. Punkt. Planek ist auch richtig. Das ist dein 5. Punkt. Lemieux hat 88, 89, 85 Tore geschossen. Also falsch. Krutoff wäre der Name Krutoff, des Dritten, der in der KLM-Reihe gewesen.
Ich war irgendwie bei irgendwas mit Q. Ja. Also K.
Den kann man aber auch nicht kennen. Ja.
EV.
Nee. Das will ich Insider wissen.
EV Zug ist richtig und Blackhawks gehören dazu 2010 bis 2015. Heißt, es sind diese mal 4 Punkte und dann hast du insgesamt 7-3 steht es also jetzt für dich, Bernd. Und Sebastian tritt zum Bulli an und die Frage ist entweder die C, D oder E?
E.
Wie viele NHL-Tore schoss Dennis Seidenberg? Regular Season plus Playoffs. Sebastian sagt 44, was echt geil ist, weil es sind genau 44 Regular-Season-Tore und 3 hat er noch in den Playoffs geschossen. Also insgesamt 47. Bernd sagt, 36 ist damit weiter weg. Heißt,
50 Sekunden für den Vogel.
50 Sekunden für Sebastian Böhm.
Ich schaffe so einen 40.
3 Punkte schaffe ich auch in 40. Okay, geht los in jetzt. Der EV Landshut wurde 4-mal Deutscher Meister. Richtig oder falsch?
Falsch.
Nenne einen Torwart, der die Hart Trophy gewonnen hat.
Wasilewski. Hart Trophy. Fuck, keine Ahnung, weiter.
Wer ist All-Time-Rekordscorer in der Schweiz, in der NHL?
Hey. Der Schweizer Rekordscorer genau. In der NHL. Ja. Wahrscheinlich Josi mittlerweile.
Gibt es bei den Frauen neben Kanada, USA, Finnland und Schweden noch ein weiteres Team, das eine Olympiamedaille gewonnen hat?
Nein.
Hat Adam Foote mindestens eine Norris-Trophy gewonnen?
Nein.
Wohin wechselte Ryan McKinnon zur neuen Saison? Wohin wechselte er?
Ja, irgendwo nach Schweden. Rögle.
Richtig. Damit hast du jetzt auch 4 Punkte geholt, denn Landshut war zweimal deutscher Meister. Hast du richtig. Hart Trophy wären Price, Hašek, Theodor, Plant und dann noch Rollins, Waters und Rainer. Aber gut, über Hašek haben wir auch schon lange nicht mehr gesprochen. Wer ist All-Time-Rekordscorer der Schweiz in der NHL? Das ist Roman Josi, richtig, 2. Punkt für dich. Schweiz hat auch mal eine Olympiamedaille geholt bei den Frauen, 2014 war das Bronze.
Mit Florent Schillig im Tor, klar.
Und hat Adam Foote mindestens eine Norris-Trophy gewonnen? Du hast ja gesagt, glaube ich, oder?
Nein,
hast du gesagt. Nein, das ist richtig und Rögle war auch richtig. 1, 2, 7. Hast du Josi auch gesagt? 7 sind es dann, genau.
Ja, 7 zu 7 ist das spannend. Doch.
Wahnsinn. Jetzt fängt er natürlich wieder für die letzte Runde. Ja. Letzte Runde. Sebastian fängt an. Du hast noch C und D.
C.
Wie viele Zuschauer passen bei Eishockeyspielen in die Amalie Arena, also die Arena der Tampa Bay Lightning? $20,468 sagt Sebastian, $17,562 sagt Bernd, $19,758 sind's. Und jetzt muss ich tatsächlich nochmal rechnen.
Ja,
ist klar. Da muss ich nicht rechnen. Ja, ist gut, Sebastian.
Bleib
ruhig. Am Bulli bist gut, ja. Aber die Schüsse, also wollen wir nicht drüber reden, aber Bulli kannst du. Gut. Wo sind wir? Genau. 50 Sekunden jetzt für dich.
Geistkrank, der Typ.
50 Sekunden, Sebastian. Ich sehe das aber nicht, weil ich mir das Dokument wieder aufmache. Was macht denn der da? Er feiert.
Ich weiß nicht, ich kann es nicht jugendfrei beschreiben, deswegen.
Okay, Sebastian, 50 Sekunden für dich. Ich bin da. Ab jetzt, wer war Topscorer der WM 2021?
Weiß ja jeder. Brown.
Welcher Spieler hat die meisten Olympiamedaillen gewonnen als Einzelspieler?
Helmut Balderis, keine Ahnung.
Welche Rückennummer trug Erich Kühnhackl?
Die 14. Nein.
Wer gewann 2006 Olympiasilber bei den Männern?
Finnland.
Für welches Quebec Major Junior Hockey League Team spielte Sidney Crosby?
Rimouski Oceanic.
Welche Rückennummer trug Mirko Lüdemann?
12.
War Jordan Eberle ein Top-10-Pick?
Ja, aber ist klar, natürlich.
Wer wurde 2014 Deutscher Meister bei den Männern?
Ingolstadt.
Lass mal noch gelten. War 2 Sekunden drüber, eine kurze Überlegung. Okay. Connor Brown ist richtig. Wladislav Tretiak wäre es gewesen mit den meisten Olympiamedaillen. 4, nämlich 3-mal Gold und ich glaube einmal Bronze oder Silber noch dazu. Auf jeden Fall 4. 14 von Kühnhackl ist richtig. Finnland 2006 Olympiasilber richtig. Rimouski Oceanic auch richtig, stark. 12 von Lüdemann auch richtig. Und Eberle war kein Top-10-Pick. Nummer 22 wurde der gezogen. Das heißt, du aber hast trotzdem 1, 2, 3, 4, 5 Punkte geholt in dieser Runde. Hast jetzt damit, warte mal, 1, 2, 3, 4,
12.
5, 12, genau. 12 Punkte.
Das heißt, das Bulli ist jetzt schon vorentscheidend.
Bulli ist wichtig jetzt. Wichtiges Bulli. Ja. Wie viele Punkte sammelte Garrett Festerling in seiner einzigen Oberligasaison? Damals in Füssen 2007, 2008. Und zwar in der Hauptrunde. Wie viele Scorerpunkte?
Genau, wenn du schon so ankündigst.
Sebastian sagt 112, Bernd sagt 80, es waren tatsächlich 120 Punkte in 45 Spielen. 50 Tore, 70 Assists, also über ein Tor pro Spiel und gut, also fast ja, eher in Richtung 2 Assists pro Spiel. Also 120 Punkte heißt, es gibt 40 Sekunden für Bernd.
Dann musst du aber schnell die Fragen stellen.
Ja, ich bin schnell. Ja, und du musst schnell antworten, das ist vor allem das Entscheidende. Ne?
Ja.
Okay, die Zeit läuft ab jetzt. Wer ist Österreichs All-Time-Rekordscorer in der NHL?
Grabner.
Welches Team gewann 2016 den Stanley Cup?
Warnig.
2016 Stanley Cup? Wer hat den gewonnen?
16, Pittsburgh.
Nenne einen Nummer-2-Pick in der NHL.
Kaapo Kakko.
Wer wurde 2020-21 Torschützenkönig in der DEL?
Jetzt aktuell?
Ja, 2020-21.
Keine Ahnung.
Wer ist Norwegens All-Time-Rekordscorer in der NHL?
Keine Ahnung.
Hat Ryan Miller mindestens eine Vezina-Trophy gewonnen?
Nein.
Hat Michael Wolf in allen seinen DL-Spielzeiten zweistellig getroffen?
Nein.
Stark, Sebastian. Also deine letzte Runde hat dir den Sieg gebracht, kann ich jetzt schon verraten, denn Warnek ist natürlich der Rekordscorer.
Ja,
du hast ihn noch genannt und Penguins ist auch richtig, aber dann hast du noch Kakko, dann wäre der dritte Punkt als Nummer 2-Pick. Trevor Parks war Torschützenkönig, Mats Zuccarello ist All-Time-Rekordscorer.
In Folge, ja.
Und Miller hat auch eine Vezina Trophy gewonnen und Michael Wolf hat immer zweistellig getroffen.
Krass, bei Miller war ich ziemlich sicher, dass dessen Stern irgendwie bei Olympia so groß war und dann in der Liga das immer so, egal.
Aber richtig stark, Christoph, wie viele Fragen du noch gestellt hast. Er hätte wirklich noch die Möglichkeit gehabt.
Aber das stimmt.
Ja, aber also ich habe doch schnell, also ja.
Richtig gut. Richtig
2010 gut. Vezina Trophy gewonnen von Ryan Miller.
Also auch im Olympia, ja. Das war
ja, genau.
Jahr war.
Damals
wahrscheinlich hätte er die wegen Olympia bekommen. Ja. Genau, das decken wir noch auf hier. Da wird eine Riesennummer, die wir hier machen.
Also wieder auch mal ein sehr guter Verlierer, Bernd Schwickerath. Glückwunsch.
Absolut, herzlichen Glückwunsch an den überragenden Sieger und an den überragenden Quizmaster auch. Sehr schön.
Es war fucking awesome, fucking awesome.
Ja. Danke, Thomas, danke.
Sehr schön, das war der Roundtable. Dieses Mal eben ein bisschen Ask Me Anything, Ask Us Anything. Und NHL läuft ja dann nächste Woche auch noch. Und dann kommen eben unsere Gretzky, Jager, Messier, und Max Ostermeier Interviews hier im Bissl Hockey Podcast. Vielen Dank an Sebastian Wilm. Jetzt darfst du dir wieder ein T-Shirt anziehen auf Twitter @boemso_.
Ja, aber Fotos nur auf Instagram, ne? Ist klar.
Und vielen Dank an Bernd Schwickerath auf Twitter @b_Schwickerath.
Ich habe zu danken.
Mein Name ist Christoph Fetzer, @fetzi6. Bissl Hockey gibt es auch auf Twitter und diesem Instagram. Da gibt es dann die Fotos von Sebastian vor allem, zumindest geteilt oder wie man das halt nennt. Und steady.de/bissl hockey führt uns näher an vielleicht so einen regelmäßigen Blog mit eurer Unterstützung oder Newsletter. Und dann gibt es natürlich auch noch T-Shirts unter seatshirts.de/shop/bissl hockey. Den Nöbels Penalty und die Blockparty gegen Kanada. Also, ja, so kann man schon dafür sorgen, dass es noch mehr Bissl Hockey gibt in nächster Zeit. Vielen Dank an Bernd und Sebastian. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschüss.
Servus.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.